Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das hat wehgetan bei der SPD im vergangenen September. Wir erinnern uns kurz. 20,5% bei der Bundestagswahl. Um zu verstehen, wie das passieren konnte, dieses schlechte Ergebnis für die SPD, hat die Partei eine Wahlanalyse gemacht. Und Kevin Kühnert, der Juso-Chef, sagt, ja.
Na, da sind natürlich viele Passagen dabei, wo man sagt, ja, da finde ich mich gut drin wieder. Das ist eine Kritik, die wir in der Vergangenheit als Jusos auch schon geäußert haben.
Welche Impulse diese Analyse jetzt bringt für die SPD, das klären wir mit Kevin Kühnert im neuen Podcast vom Update am 12. Juni. Wir werden natürlich auch noch sprechen über das Treffen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un. Um die beiden geht es. Die haben sich getroffen. Jetzt kann man natürlich viel kritisieren an diesem Treffen. Ne? Zum Beispiel, dass Kim ja doch ein Diktator ist. Wie kann man sich mit dem treffen? Wäre so ein Argument dagegen. Aber man muss auch sehen, die Menschen in Südkorea, die freuen sich einfach darüber, dass sich da endlich was bewegt, auch in Sachen Frieden.
Tut mir leid für die Welt. Trump tut nicht so gut der Welt, aber wir Koreaner sind die Auserwählten. Und wir sind auch fast die Einzigen auf der Welt, die was ganz, ganz, ganz Positives von Trump haben.
Und die Koreaner sehnen sich eben wirklich nach einem Frieden und einer Wiedervereinigung. Das erklärt Song Yong-cho hier später noch im Podcast. Die ist Filmemacherin und Südkoreanerin. Und um Ratten wird es auch noch gehen. Wie fängt man die denn eigentlich am besten?
Mit Nuss-Nougat-Creme fängt man Mäuse und Ratten, nicht mit Speck oder Käse.
Okay.
Das macht sich eigentlich ganz gut.
Ja gut, wäre vielleicht auch ein Tipp an einen Bezirksbürgermeister in Paris, an den könnte man den weiterleiten. Die Stadt hat nämlich ein massives Problem mit den Viechern. Sie will sie aber nicht fangen mit Nuss-Nougat-Creme, sondern per Internet. Die ganze Geschichte bekommt ihr hier im aktuellen Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt kommen wir zu jemandem, der sich wahrscheinlich am liebsten selbst steigern würde, wenn er das denn könnte. So belassen wir es erstmal bei Trump, Trumper am Trumpesten.
We're prepared to start a new history and we're ready to write a new chapter between our nations.
Also, er spricht davon, geschichtsträchtig sei das Ganze gewesen, beispiellos. Neues Kapitel, Licht des Friedens. Donald Trump ist auf jeden Fall selbst völlig begeistert, weil er sich ja eben mit Kim Jong-un getroffen hat, seines Zeichens Machthaber von Nordkorea. 4 Stunden sind die beiden zusammen gewesen, haben zusammen gesessen, geredet und danach auf unseren Handys ganz viele bunte Push-Meldungen, der Nachrichtenticker mit dem Ergebnis, Trump und Kim unterzeichnen gemeinsame Abschlusserklärung. Nur die ist herrlich unkonkret. Das sagt Politikwissenschaftler Patrick Kölner vom Hamburger Giga-Institut für Asienstudien. Schönen guten Abend, Herr Kölner.
Ich grüße Sie, Frau Meschkat.
Herr Kölner, Trump hat das Treffen ja heute wirklich mit großen Worten verkauft. Sehen Sie das ähnlich? Also war es wirklich geschichtsträchtig, ein neues Kapitel, ein Licht des Friedens? Oder ist Trump eben einfach nur ein verdammt guter Verkäufer?
Nun, ein neues Kapitel war es in jedem Fall. Es haben sich ja zum ersten Mal eben die beiden Oberhäupter der USA und Nordkorea getroffen. Das gab es vorher noch nicht. Das ist natürlich schon ein Meilenstein, ohne Frage. Doch in der Tat, die Erklärung, die wir da gesehen haben, die bietet relativ wenig außer als Absichtserklärung.
Absichtserklärung heißt zum Beispiel was? Was ist denn nicht drin, von dem Sie sagen, das hätte eigentlich drinstehen müssen, um auch an dieser Stelle sagen zu können, das ist wirklich was Historisches?
Es ist einfach extrem unkonkret, was da drin ist. Also man hat ja im Endeffekt nochmal bestätigt, was die beiden Koreas schon im April vereinbart haben, dass man eben eine Richtung einer kompletten Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel halt abzielen will.
Also Abrüstung.
Ja, Abrüstung, aber eben nicht nur in Nordkorea, sondern die ganze koreanische Halbinsel wurde in den Blick genommen, wobei es ja im Süden überhaupt keine Nuklearwaffen mehr gibt. Und das bietet natürlich den Nordkoreanern dann auch gewisse Rückzugsmöglichkeiten. Man hat erklärt, dass man Beziehungen etablieren will, die den Wunsch der beiden Völker nach Frieden und Wohlstand gerecht werden. Das ist auch interpretationsfähig, könnte aber natürlich darauf hinauslaufen, dass man eben diplomatische Beziehungen miteinander aufnimmt. Das wäre auch etwas, die beiden befinden sich ja technisch gesehen immer noch im Kriegszustand.
Mhm, ja, und den Zeitplan, ich glaube, das ist auch was Sie kritisieren, denn da gibt es gar keinen, ne?
Den gibt es nicht. Also das Ganze wird jetzt als Startpunkt eben für Verhandlungen dann auf eben der Außenminister und anderer Beauftragter halt gesehen. Das ist etwas ganz anderes als das, was man halt eben noch vor kurzer Zeit erwartet hat oder was in den USA eben als erwartbar angesehen wurde, dass man hier einen konkreten Zeitplan hat, dass quasi eben das zu einer direkten, schnellen, überprüfbaren Denuklearisierung kommt. Im Endeffekt ist das so ein bisschen zurück in die Zukunft. Das haben wir alles schon mal vor vielen Jahren gesehen.
Warum ist das denn so schwammig geblieben, so unkonkret? Können Sie das nachvollziehen?
Das kann man sicher aus nordkoreanischer Perspektive ganz klar nachvollziehen. Der dortige Führer Kim Jong-un muss sich natürlich auch im Endeffekt vielleicht nicht verantworten, aber doch erklären. Und man hat jetzt mit großem Aufwand das Nuklearwaffenarsenal, das Raketenarsenal aufgebaut. Man sieht das als Überlebensgarantie an. Hier schon jetzt konkret zuzusagen, man wird alles aufgeben und das mit einem bestimmten Zeitplan, das würde natürlich auch durchaus die Situation und überhaupt die Sicherheit von Kim Jong-un gefährden.
Jetzt haben wir ja eben schon gehört, also Nordkorea hat zumindest in Aussicht gestellt, dass sie abrüsten wollen, haben Sie gerade erklärt. Was bietet im Gegenzug die USA?
Ja, da wird es eben interessant und das steht nicht im Abkommen selbst drin, sondern das wurde halt ja auf der nachfolgenden Pressekonferenz von Trump angedeutet, dass man sich vorstellen kann, die regelmäßigen Militärmanöver mit Südkorea einzustellen oder zumindest zu unterbrechen. Ganz genau wissen wir das nicht. Und es soll ja sogar in Aussicht gestellt worden sein, dann irgendwann auch eben die Truppen zurückzuziehen aus Südkorea. Das ist etwas, was ja bereits im Wahlkampf von Trump angekündigt worden ist, zumindest als Gedankenspiel. Auch im Sinne von America First, warum sollen wir dann unsere Truppen da im Fernosten haben, ist doch alles nur teuer und bringt uns doch hier zu Hause wenig.
Politikwissenschaftler Patrick Köllner über die gemeinsame Abschlusserklärung, die Kim Jong-un und Donald Trump unterzeichnet haben. Patrick Köllner sagt allerdings, es ist eher eine Absichtserklärung als ein Abschlussdokument.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Zeichen zwischen den beiden Staaten stehen anscheinend nach über 70 Jahren Feindschaft und Krieg auf Frieden. Und darüber spreche ich jetzt mit Song Jung-cho. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Hallo Song, du bist Filmemacherin, gebürtige Südkoreanerin und du warst auch mal eine ganze Weile in Nordkorea unterwegs, weil du dort einen Dokumentarfilm gedreht hast. Das heißt, du hast wirklich auch mit vielen Nordkoreanern, Nordkoreanerinnen gesprochen. Was empfindest du denn jetzt eigentlich im Moment, wenn du diese Bilder siehst von diesem Gipfeltreffen in Singapur zwischen Trump und Kim?
Grandios. Super, ich kann mich nur darüber freuen und ich höre aber auch sehr viele skeptische und kritische Meinungen so von den Journalisten und das finde ich schon ein bisschen so anmaßend und manchmal auch irgendwie so übergriffig und sie müssen doch wissen, dass diese beiden Länder sehr, sehr lange in Feindschaft lebten und nach 70 Jahren dann haben sich überhaupt die zwei Staatsoberhäupter getroffen. Allein das Treffen ist ein Erfolg und ich freue mich riesig darüber.
Also du sagst, das ist grandios. Wie sehen das denn zum Beispiel deine Bekannten oder deine Freunde, deine Verwandten in Südkorea? Ähnlich wie du?
Na klar, super. Und die beiden Herren hatten sehr, sehr negative Bilder in Südkorea gehabt, aber seit geraumer Zeit nicht mehr. Und es gibt viele Südkoreaner, die Trump langes Leben und eine zweite Amtszeit wünschen. Tut mir leid für die Welt. Ja, Trump tut nicht so gut der Welt, aber wir Koreaner sind die Auserwählten. Und wir sind auch fast die Einzigen auf der Welt, die was ganz, ganz, ganz Positives von Trump haben. Ja, wir finden Trump toll und ja, da bin ich ein bisschen so zwiespältig, aber egal, er tut was Gutes für koreanische Halbinsel. Und Kim Jong-un, er war ja der Inbegriff für das Böse, aber inzwischen finden die Südkoreaner ihn sogar süß und wünschen, dass er ein bisschen abnimmt, dann wird er richtig gut aussehen. So denken viele Koreaner momentan.
Ja, okay, das ist natürlich jetzt, wir haben am Anfang der Sendung auch über die Frisuren gesprochen von Trump und Kim, ne? Das ist natürlich dann auch auf eine gewisse Art etwas oberflächlich. Aber ich meine, Kim Jong-un, er ist ja nicht nur Machthaber, er ist ja auch Diktator von Nordkorea. Von daher bin ich dann doch ein bisschen verwundert darüber, dass es diese Äußerungen tatsächlich gibt. Also, dass man ihm jetzt von südkoreanischer Seite aus wirklich auch Sympathien entgegenbringt.
Ja, was soll man machen? Und das Land ist ja seit dritter Generation in einer sehr autoritären Struktur und System. Und er, der Oberste, will jetzt den Frieden mit Südkorea und er will das Land reformieren und die Gesellschaft öffnen. Und sollte man sagen, nee, das geht nicht, du bist ein Diktator, ja, mach die Tür zu. Sollen wir uns so verhalten oder sollen wir das Tor offen halten und ihm sagen, oi, super, komm raus und werde Mitglied in der Weltgemeinschaft. Das wäre besser für das Volk in Nordkorea. Und ich denke, das ist doch besser, wenn wir ihn begrüßen und herzlich willkommen heißen und damit er sein Land weiter reformiert und seinem Volk mehr so Fortschritt und Wohlstand bringen kann.
Hast du eigentlich noch Kontakt zu den Nordkoreanern, die du für deinen Film getroffen hast? Also weißt du zum Beispiel, was die über dieses Treffen denken?
Leider habe ich sie nicht getroffen, aber ich kann wirklich sicher sagen, dass die alle sich riesig und wahnsinnig freuen. Damals, während der Dreharbeit, war es auch so, dass sie sich Wiedervereinigung gewünscht haben, mit Herzen darauf gehofft haben und die werden sich wirklich richtig freuen darüber.
Also die Sehnsucht der Nord- und Südkoreanerinnen nach Frieden ist groß.
Ja, ja. Das ist wie ein Traum, der jetzt realisiert wird.
Also das hoffst du und das hoffen ganz offenbar auch die Koreaner insgesamt. Song, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast. Song Jung-cho ist Filmemacherin und gebürtige Südkoreanerin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Mittelmeer spielt sich gerade eine Tragödie ab. Das Rettungsschiff Aquarius mit mehr als 600 Geflüchteten an Bord durfte nicht in Italien anlegen. Wir haben gestern schon darüber berichtet. Das Schiff muss jetzt ins weit entfernte Spanien ausweichen. Dort sollen die Menschen dann endlich an Land dürfen. Allerdings wird die Fahrt dorthin mehrere Tage dauern. Ronald Menn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn der Stand der Dinge?
Also aktuell liegt die Aquarius ja zwischen Malta und Sizilien in internationalen Gewässern. 629 Geflüchtete an Bord. Einige von ihnen sollen jetzt von der überfüllten Aquarius auf zwei Boote der italienischen Küstenwache gebracht werden. Und dann sollen die drei Schiffe, du hast es gesagt, Richtung Spanien aufbrechen. Ziel ist der Hafen von Valencia. Gut 1300 Kilometer ist er entfernt. Wann es losgeht, das ist im Moment noch nicht klar. Auch unklar ist, ob die NGO auf das Angebot von Korsika eingeht und einen Hafen dort ansteuert. Das wäre zumindest deutlich näher.
Wie ist denn die Situation an Bord? Was weiß man darüber?
Also bis zuletzt hatten Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee, also denen gehört das Schiff, davor gewarnt, den Geflüchteten an Bord diese Überfahrt nach Spanien zuzumuten. Zum einen, weil das Wetter schlechter wird, zum anderen, weil laut den NGOs viele Geflüchtete einfach total erschöpft sind. Es sind 7 Schwangere an Bord, Menschen mit Verätzungen und Unterkühlung. Einige mussten nach ihrer Rettung wiederbelebt werden, haben Wasser in der Lunge. Auch 11 kleine Kinder sind an Bord. Und sie alle müssen jetzt noch mal mindestens 3 bis 4 Tage auf See durchhalten. Und Ärzte ohne Grenze sagt, das geht gar nicht.
Hätte es noch andere Lösungen gegeben, wenn Italien sich weigert?
Ja klar, die Hoffnung war der NGOs, dass das Schiff den nächsten sicheren Hafen ansteuern darf, damit die Menschen dort an Land gehen, versorgt werden und dann nach Spanien gebracht werden. Dass nicht mal das passiert ist, das ist für Ärzte ohne Grenzen eine, Zitat, moralische Bankrotterklärung für die gesamte EU. Ärzte ohne Grenzen steht nicht allein da mit der Kritik. Die Internationale Organisation für Migration nennt es eine große Tragödie, was da gerade passiert und meint auch, die Blockade von Schiffen mit Geretteten, das hätte null Abschreckungseffekt. Sowas wird niemanden abhalten. Sich auf den Weg nach Europa zu machen.
Wie reagiert denn dann die EU auf diesen Fall, also auf das Schiff Aquarius?
Also der Tenor ist schon, so etwas darf nicht passieren und sowas wäre wohl auch nicht passiert, wenn sich die EU nur einiger wäre in Sachen Flüchtlingspolitik, wenn der Streit nicht so festgefahren werde, wenn es ja eine Einigung gibt, was die Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas angeht. Spaniens Außenminister, der sagte, mit der Entscheidung seines Landes jetzt die Menschen aufzunehmen, wolle er einfach Druck machen, damit die EU das Thema Flüchtlingspolitik auf ihrem Gipfel in 2 Wochen bespricht. Und er sagte noch, die Politik des Wegsehens, die müsse ganz dringend beendet werden.
Gibt es noch Reaktionen auf Italiens Weigerung, die Aquarius in den Hafen einfahren zu lassen?
Ja, also Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat sich sehr deutlich heute zu Wort gemeldet mit direkter Kritik an Italien, hat der Regierung Zynismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und sie an das internationale Seerecht erinnert, wonach im Notfall die am nächstgelegene Küstenregion eine Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen habe. Kommt nicht so gut, so eine Zurechtweisung, zumal der neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag zum Antrittsbesuch bei Macron ist. Es gibt aber auch noch ganz andere Reaktionen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der findet es gut, dass Italien hart geblieben ist und seinen Hafen dicht gemacht hat. Italien habe zu seiner Willenskraft zurückgefunden, sagte er und sprach von einem Wandel. Italien habe auch seine volle Unterstützung. Und ähnlich sieht das auch sein slowakischer Kollege Peter Pellegrini. Der meinte, das werde die anderen Länder jetzt dazu zwingen, mehr für den Schutz der EU-Außengrenzen zu tun und nicht bloß in der Kategorie Rettungsaktion zu denken.
Das Flüchtlingsschiff Aquarius mit mehr als 600 Geflüchteten ist auf dem Weg nach Spanien. Aktuelle Infos dazu von Ronald Menn aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Letzte Woche habe ich eine gesehen. Oh, es war ein bisschen, ja, es war nicht so schön, weil sie war breit und zerquetscht und auch den langen Schwanz hat es dahingerafft. Ratten sind ja eigentlich ganz putzige Tierchen, außer wenn sie überfahren werden. Und das wissen wir ja auch alle, sie können Krankheiten übertragen. Das ist natürlich nicht so schön und deswegen werden Ratten auch bekämpft. In Paris hat sich ein Bezirksbürgermeister jetzt was Besonderes dazu ausgedacht. Und zwar, die Anwohner in seinem Stadtteil können Ratten ab sofort über eine Webseite melden, wenn sie eine sehen. Im Zweifelsfall ist die Ratte dann natürlich schon längst weg. Johannes Doppelt, also wie kommt dieser Bezirksbürgermeister auf diese Idee? Was steckt dahinter?
Also der sagt, die Pariser Stadtverwaltung, also die für die ganze Stadt Paris, die tue einfach zu wenig gegen die vielen Ratten. Nach Schätzungen sollen in Paris auf jeden Einwohner 2 Ratten kommen. Und es gibt Berichte von Schulen und von Kitas, wo Ratten und Mäuse schon mal rumlaufen. Und es wurden zum Beispiel auch schon ganze Plätze oder Parks zwischenzeitlich mal geschlossen, um die Ratten da zu bekämpfen. Aber das reicht diesem Bezirksbürgermeister eben nicht. Geoffroy Boulard heißt er und deshalb hat er jetzt eben diese Webseite ins Leben gerufen, wo die Anwohner in seinem Stadtteil Ratten melden können, wenn sie eine gesehen haben.
Man kann entweder auf einer Karte eintragen, wo man die Ratte gesehen hat, oder direkt die Adresse eintragen. Und dann kann man noch angeben, ob die Ratte tot oder lebendig ist. Wenn sie tot ist, kommen spezielle Mitarbeiter, die sie einsammeln.
Ist die Ratte tot oder lebendig?
Ja, genau. Und alle Meldungen, die über diese Webseite eingehen oder über eine Ratten-Hotline, die gibt's auch noch, die will er dann eben weiterleiten, einmal pro Woche an die Pariser Stadtverwaltung, damit die dann aus seiner Sicht endlich mal mehr unternimmt gegen die vielen Ratten in der Stadt.
Und ist da schon was passiert? Also haben die Bewohner von diesem Arrondissement da schon was gemeldet? Haben die welche gesehen?
Ja, etliche. Also die Karte des Stadtteils auf dieser Webseite ist schon voll mit vielen kleinen Rattensymbolen und jede Ratte auf der Karte steht dann eben für eine Ratte, die jemand gesehen oder gemeldet hat. Schon alles voll.
Du hast das ja eben gesagt, das ist schon krass, ne? Also in Paris nach Schätzung 2 Ratten pro Einwohner. Ist das bei uns auch so viel in Großstädten? Kann man das irgendwie vergleichen?
Also man muss dazu sagen, das sind alles nur Schätzungen und die sind wirklich nur grob. Kann keiner natürlich wirklich nachzählen, wie viele es in der Stadt gibt. Trotzdem, wenn man mal die Zahlen vergleicht, sind es in Berlin zum Beispiel schon weniger. Da haben mal die Berliner Wasserbetriebe versucht, die Zahl zu berechnen. Die kommen auf 2,4 Millionen in Berlin. Das wären dann rund 1 Million weniger Ratten als Einwohner in Berlin.
Wie werden die Ratten bei uns bekämpft? Was macht man?
Einmal von privaten Schädlingsbekämpfern, also der Berufsverband der deutschen Schädlingsbekämpfer hat für Berlin nochmal das Beispiel im vergangenen Jahr knapp 12.000 Rattenbekämpfungen gezählt. Das heißt, so oft wurden die Schädlingsbekämpfer in Berlin gerufen, um dann zum Beispiel eine Ratte in der Wohnung oder vielleicht auch gleich ganz viele Ratten in einem Park zu töten. Allerdings ist in diesem Verband da sind nicht alle Schädlingsbekämpfer in Berlin organisiert, also die tatsächlichen Zahlen dürften noch deutlich höher liegen. Einer dieser Schädlingsbekämpfer in Berlin, das ist Andreas Grunert und der hat dem Deutschlandfunk erzählt, wie er denn die Ratten und Mäuse in seine Fallen lockt.
Auf den Schlagfallen selber ist eine Nuss-Nougat-Creme.
Oh.
Also mit Nuss-Nougat-Creme fängt man Mäuse und Ratten, nicht mit Speck oder Käse. Und das macht sich eigentlich ganz gut.
Eigentlich habe ich jetzt gedacht, man tötet die mit Gift.
Ja, das ist auch das wichtigste Mittel, um jetzt nicht nur eine Ratte zu erwischen, sondern gleich mehrere. Das benutzen auch die Stadtwerke meist, um die Ratten dann in der Kanalisation zu erwischen. Da fahren dann die Kanalarbeiter hin, wo sie jetzt viele Ratten vermuten oder wo Anwohner welche gesehen haben, machen den Gullideckel auf und hängen dann in die Schächte solche Giftköder rein. Nachteil an der Variante ist, man weiß natürlich nie genau, ob und wie viele Ratten dann auch tatsächlich dadurch gestorben sind. Und mit Rattengift können auch andere Tiere gefährdet werden. Also es gibt immer wieder Berichte über Greifvögel oder über Füchse, die die toten Ratten fressen, damit dann auch das Rattengift fressen und sich so dann auch selbst vergiften. Ein ganz gutes Mittel gegen Ratten ist aber auch einfach, denen die Nahrung wegzunehmen. Also keine Essensreste im Park oder sonst wo liegen lassen und auch keine Reste vom Essen irgendwie in die Spüle oder im Klo runterspülen, was aber leider immer noch viele Menschen machen.
Was man noch so alles lernt. In einem Stadtteil von Paris können Anwohner jetzt Ratten an die Behörden melden, wenn sie welche sehen. Das und wie Ratten bei uns bekämpft werden, das hat uns Johannes Döbbelt erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die SPD braucht mehr Haltung und weniger Angst, Wähler zu verschränken. Die SPD muss Alltagsprobleme der Menschen lösen können. Und die SPD braucht eine Social Media Task Force. Das sind nur ein paar der Ergebnisse aus dem Bericht Aus Fehlern lernen. Das ist eine Analyse, warum die SPD bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr so schlecht abgeschnitten hat. Geschrieben hat diese oder haben diese Analyse Experten aus Wahlforschung, Journalismus und Politik. Gestern hat die SPD diesen Bericht vorgestellt und auch der Chef der Jusos, Kevin Kühnert, hat ihn sich natürlich angesehen und ich habe mit ihm gesprochen und wollte natürlich erstmal von ihm wissen, was er gedacht hat. Also diese 100 Seiten Analyse durchgescannt und was war so der erste Gedanke? Also war das so das Motto, sag ich doch schon die ganze Zeit?
Na, da sind natürlich viele Passagen dabei, wo man sagt, ja, das, da finde ich mich gut drin wieder. Das ist eine Kritik, die wir in der Vergangenheit als Jusos auch schon geäußert haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das ging gestern im Parteivorstand den allermeisten so. Ich habe viel zustimmendes Kopfnicken gesehen. Das spricht ja auch für das Papier. Es hat anscheinend eine hohe Akzeptanz, weil viele sagen, ja, das beschreibt ganz gut die Situation in der SPD.
Andererseits könnte man natürlich sagen, wenn alle mit dem Kopf genickt haben und zugestimmt haben, warum braucht man so eine Analyse? Ich meine, im Prinzip scheinen ja dann viele in der SPD gewusst zu haben, wo es hakt.
Ja, manchmal ist es einfach ganz hilfreich, wenn auch mal jemand von außen kommt und so ein paar offensichtliche Dinge ausspricht, weil dann der Überbringer der schlechten Botschaft nicht ganz so verdächtig ist, irgendwelche taktischen Ziele damit zu verfolgen, sondern die haben halt einfach ihren Job gemacht und haben uns eine Rückmeldung dazu gegeben, wie sie uns wahrnehmen. Und sicherlich werden auch nicht alle mit jedem einzelnen Aspekt übereinstimmen. Da sind auch Sachen drin, die werden wir noch diskutieren müssen in der SPD. Aber ich habe gestern niemanden getroffen, der gesagt hätte, nein, also das beschreibt ja nun wirklich nicht die Situation, die wir im Moment haben.
Wo ist denn die größte Akzeptanz bei Ihnen? Bei welchem Punkt oder bei welchen Punkten? Vielleicht beschränken wir uns mal auf ein oder zwei Punkte.
Also der für mich wichtigste Punkt war die Aussage, dass so ein Wischiwaschi-Kurs, einer, der versucht, es allen irgendwie recht zu machen, dass der am Ende nicht belohnt wird. Weil wer versucht, es allen recht zu machen, wird es am Ende niemandem recht machen und auf Dauer alle Zielgruppen, die man gerne ansprechen würde, verprellen. Und das ist etwas, was wir Jusos ja gerade im Rahmen der Auseinandersetzung um die Große Koalition immer als Argument stark gemacht haben, dass die SPD sich entscheiden muss, für wen tritt sie eigentlich ein oder im Umkehrschluss eben auch gegen wessen Interessen arbeiten wir auch politisch, denn wir haben ein Parlament mit 7 Parteien und es kommt mehr denn je darauf an, Alleinstellungsmerkmale auch herauszubilden und die fehlen der SPD heute ganz dringend.
Also mit Alleinstellungsmerkmal meinen Sie auch klare Haltung?
Absolut, klare Haltung. Also meine Wunschvorstellung ist, dass wenn die Leute an die SPD denken, dass ihnen ad hoc 2, 3, 4 Punkte einfallen, wo alle sagen, ja, dafür steht die SPD. Das muss dann nicht mal heißen, dass alle übereinstimmen damit, aber es muss einem klar sein, das gehört als A und O zu deren Programmatik mit dazu. Die wollen Steuergerechtigkeit herstellen. Die wollen, dass es auch in 20 Jahren noch eine ordentliche Rente in Deutschland gibt, auch wenn der demografische Wandel dann zuschlägt. Die wollen, dass auf allen Ebenen Bildung kostenfrei ist und da niemand für bezahlen muss. Die wollen wirkliche Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Das sind so Botschaften, die ich mir unter anderem gut vorstellen könnte und ja, wo wir in der Vergangenheit wohl zu häufig um den heißen Brei herumgeredet haben.
Jetzt sind Sie ja selbst auch ein großer Kritiker innerhalb der Partei, also innerhalb der SPD. Und im aktuellen Spiegel beschweren Sie sich ja auch darüber. Also eben, es gibt keine Gesamtstrategie in der SPD. Es gibt keine gemeinsame Linie. Und Sie sagen auch selber, dass Sie manchmal fassungslos sind, wenn Sie mitbekommen, wie über bestimmte Themen, über bestimmte Dinge in der SPD diskutiert wird, was da passiert, was ja eben auch nicht passiert. Kommt denn diese gemeinsame Linie jetzt, nachdem eigentlich doch alle wissen, was die entscheidenden Fehler gewesen sind im Bundestagswahlkampf?
Zumindest ist dieses Papier eine gute Grundlage, um das herauszubilden, weil es eben so eine große Zustimmung gestern gefunden hat, weil wir offen und transparent auch mit unseren Schwächen umgehen. Das ist ein absolutes Novum, auch in der Parteienlandschaft in Deutschland, dass wir ja auch umstandslos gestern diese Analyse veröffentlicht haben. Jeder kann sich das im Netz durchlesen. Wir bemänteln nicht, was unsere Probleme sind. Und jetzt ist hier natürlich die große Aufgabe, die richtigen politischen Schlüsse daraus zu ziehen. Dafür haben wir Strukturen geschaffen in dem Erneuerungsprozess. Und da sind ich und die Jusos ja unter anderem auch dran beteiligt, an dieser Erneuerung zu arbeiten. Ich habe die Zuständigkeit für den sehr, sehr großen Bereich Sozialstaat, Infrastruktur, Investitionen, Demokratie, also eigentlich alles, was unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft so ausmacht. Und ich gehe da mit sehr klaren Vorstellungen rein, wie ich mir die SPD dort in Zukunft vorstelle, nämlich als eine Partei, die für funktionierendes Zusammenleben mit einer starken Daseinsvorsorge, einem Sozialstaat, der gestärkt und nicht weiter geschwächt wird, arbeitet und das in einer Gesellschaft, die ja solidarisch zusammenhält und wo sich nicht Minderheiten gegeneinander ausspielen lassen müssen, wie wir das zuletzt immer häufiger erlebt haben.
Die SPD hatte am Montag die Analyse ihrer Wahlniederlage vom Herbst 2017 vorgestellt. Wir haben nochmal darüber gesprochen und was er aus dieser Analyse für sich zieht mit Kevin Kühnert, dem Juso-Chef.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist einer dieser Songs, beziehungsweise ist nicht einer. Dieser Song heißt Lift
It Up. Das ist der WM-Song, ne? Jetzt.
Und es ist der offizielle FIFA-WM-Song. Mhm. Es geht jetzt tausende von Minuten so weiter, kommt von Nicki Jam, Will Smith und Ira Istrefi. Und es soll natürlich so dieses Oh, ja, kann auch der honkigste Honk, kriegt das, glaube ich, noch in einem Stadion das mitzusehen.
Ich muss ja sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, weil ich erwarte gar nicht mehr von so einem WM-Song als das.
Stachelst du so tief, ja?
Ja, bei WM-Songs schon, weil die letzten waren auch nicht so gut. Vor 4 Jahren war, glaube ich, Jennifer Lopez, war auch nicht besser.
Aber so, ja, gut. Naja. Ja. Gut, also was dieser Song natürlich leisten soll, stell dir vor, du hörst das im großen Stadion, ja, Bums, 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 oi, oi, soll natürlich Stimmung machen, ja, so nach dem Motto, egal wo die WM stattfindet, egal wie viel Kritik es an der Vergabepraxis der FIFA gibt, egal welche Partie gerade läuft, jetzt ist Party angesagt. Und das ist eben ein bisschen seltsam, oder? Also wenn uns was mit der richtigen Musik verkauft wird, dann finden wir das irgendwie, ja, ich weiß nicht, wir finden es besser, wir finden es schöner. Und wir wollten heute mal rausfinden, woher das eigentlich kommt. Und dafür haben wir unseren Reporter Martin Krinner losgeschickt. Wobei, man muss an dieser Stelle sagen, das, was er rausgefunden hat, das klingt jetzt erstmal gar nicht so schön und super und nach Party, sondern eher ein bisschen bedrückend.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, zu der du sofort eine Musik im Ohr hast?
Ja, 9/11 gab es dieses Lied. Dieses sehr bedrückende und Andenkende an den Opfern. Ich war da halt auch erst 8 oder so, aber daran kann ich mich erinnern.
Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Eigenschaft von Musik, oder? Dass das halt Menschen irgendwie treffen kann oder halt Stimmungen auch wiedergeben kann.
Musik verstärkt einfach Gefühle. Also man kann Musik immer dazu nutzen, alle möglichen Botschaften einfach zu verändern oder auch zu verstärken.
Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben.
Die Bilder in Zeitlupe, dazu ein bisschen gefühliges Getreller und fertig ist der Spot für Trauer und Bestürzung. Oder aber, um nochmal zur WM zurückzukommen, wir legen was mit Schmackes drunter und schon geht's ab. Musik kann das. Sie schafft Stimmung. Fragt sich jetzt nur, wie macht sie das? Was passiert bei uns im Gehirn, wenn wir Musik hören?
Im Gehirn scheint es ein extra Gedächtnis für Musik zu geben.
sagt Stefan Kölsch, Professor für biologische und medizinische Psychologie an der Uni Bergen in Norwegen. Und er erforscht seit längerer Zeit schon die Auswirkung von Musik auf den Menschen.
Und dieses Gedächtnis hat besondere Verbindungen zu Emotionen. Und dadurch kommt es zum einen, dass bei besonders emotionalen Erlebnissen wir die Musik besonders gut in Erinnerung behalten. Und zum anderen kommt es dazu, dass wenn wir diese Musik dann hören, die Emotionen und das Erlebnis selber wieder wachgerufen werden können.
Und das gilt übrigens für alle Menschen, egal ob sich jemand selber als musikalisch oder eher unmusikalisch bezeichnet. Das Gehirn reagiert immer, naja, vielleicht nicht immer gleich, aber doch immer sehr ähnlich. Wie das allerdings genau funktioniert?
Das wissen wir leider noch nicht so genau. Wir wissen, dass Emotionen und autobiografisches Gedächtnis in einer Struktur im Gehirn zusammenkommen, die Hippocampus genannt wird. Und Musik kommt da hingehend ins Spiel, dass ausgerechnet dieser Teil im Gehirn durch Emotionen, die Musik herwachrufen kann, besonders stark aktiviert wird.
Und beim Emotionen wachrufen, da haben die Leute, die sich jetzt den aktuellen WM-Song ausgedacht haben, natürlich nichts dem Zufall überlassen.
Naja, da ist alles drin, was man so heute an Technik beherzigen konnte und auch wirklich gemacht hat.
Sagt Volkmar Kramatz, Musikwissenschaftler an der Uni Bonn.
Die Fachleute wissen, dass da Autotuner, Stimmkorrekturverfahren, Software-Sachen drin sind, ohne Ende, Effekte und so weiter. Da haben große Jungs mit sehr viel Zeitaufwand eine extrem handwerklich gute Produktion hingelegt.
Mit Betonung auf handwerklich. Denn ob der Song jetzt gut oder schlecht ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage und natürlich Geschmackssache. Aber weil er handwerklich was drauf hat, kommt er dem perfekten WM-Song schon sehr, sehr nahe, meint jedenfalls Volkmar Kramatz.
Der perfekte WM-Song ist so aufgebaut, dass sie erstmal ganz viel machen, was nicht stört. Das heißt, sie brauchen etwas, was sozusagen so gängig ist und so einfach und so klar ist, dass man überhaupt nirgendwo aneckt.
Das geht los mit der Tonart, lieber Dur als Moll, geht weiter mit den Harmonien und einer schmissigen Melodie mit ordentlich Mitgröhlpotenzial.
Bitte nicht experimentell, unkonventionell, dissonant arbeiten. Dann sind Sie schon mal einen entscheidenden Schritt weiter. Und dann schließen Sie sich mehrere Tage, Wochen für die einzelnen Schritte ins Studio ein, verlieben sich in den Sound ihrer Bassdrum, arbeiten Stunden und Tage an der Snare, Percussion, suchen bestimmte Samples und Loops heraus. Und dann kommt so ein Werk raus, was Sie dann auch weltweit mit großer Sicherheit als Hit vorstellen können.
Und dann kommt die WM, dann kommen die Tore, dann kommen die großen Gefühle und mit etwas Glück können sich dann Millionen von Fernsehzuschauern in 20 Jahren noch daran erinnern, dass genau zu diesem Song damals Deutschland die WM vergeigt hat. Oder eben gewonnen. Naja, wir werden sehen.
Wie der WM-Song und überhaupt Musik unsere Gefühle beeinflusst, das hat uns Martin Krinner erklärt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Sonja Meschkat ist mein Name.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.